Sie teilen die Welt auf in Gut und Böse, sie nutzen die Sprache der Jugend, unterscheiden sich durch Bärte und Klamotten von der muslimischen Mehrheit. Die Salafisten, diese sunnitische Sekte ist heute unser Tagesthema. Die Gruppe ist ja im Moment im Fokus im Öffentlichen wegen der Verteilung kostenloser Koranbücher. Der Autor Erin Güvercin, der hat als Student in Bonn die Missionierungsversuche der Salafisten selber miterlebt. Nächste Woche erscheint sein Buch Neo-Moslems. Herr Güvercin, herzlich willkommen bei D-Radio Wissen. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Diskussion um die Salafisten wahr?
Ja, es ist ein gespaltenes Gefühl. Einerseits wundert man sich über das immense Interesse der Medien an so einer wirklich ein Randphänomen der muslimischen Community in Deutschland. Wir reden hier von 2.000, 3.000, 4.000 Salafisten, die es geben soll in Deutschland. Im Grunde genommen hat man dadurch für diese salafistischen Wanderprediger die beste PR-Arbeit gemacht, die sie mit viel Geld hätten nicht bekommen können. Im Grunde genommen haben sie jetzt diese Aufmerksamkeit, worauf sie spekuliert haben. Und wenn wir uns die Fußgängerzonen in den deutschen Innenstädten uns anschauen, da haben wir ja Zeugen Jehovas, haben wir Mormonen, die auch irgendwelche Broschüren verteilen und die Bibel. Da regt sich auch keiner auf. Man geht einfach weiter, lächelt milde, wenn man ältere Damen und Herren sehen, die Broschüren verteilen von den Zeugen Jehovas. Vielleicht hätte man da etwas souveräner reagieren können und eben nicht diese Aufmerksamkeit diesen seltsamen Zeitgenossen, hätte man einfach keine Aufmerksamkeit geben sollen.
Das heißt, glauben Sie, dass aufgrund der Aufmerksamkeit, die jetzt da ist, da ein Zulauf stattfinden wird?
Das wird man sehen, davon gehe ich eigentlich nicht aus. Ich habe das immer in Bonn während meiner Studienzeit halt beobachtet. Da waren auch viele Salafisten massiv an der Uni vertreten, die dort versucht haben, ihr Gedankengut unter die jungen Leute zu bringen. Und da hat unter den muslimischen Studenten eine wirklich harte Auseinandersetzung stattgefunden. Und man hat sich dieser Verantwortung gestellt und kritisch auch damit umgegangen. Es gab immer wieder einige Leute, die in diese Kreise gekommen sind, aber genauso schnell, wie sie reingekommen sind, sind sie auch wieder rausgekommen. Es hat einen gewissen Reiz natürlich, wenn ein exotisch aussehender, ehemaliger Boxer, deutscher Muslim mit Bart und einem Gewand ankommt und auf locker kölsche Art vom Islam predigt, hat das erstmal einen gewissen Reiz für die jungen Leute. Das kann man nachvollziehen. Aber diese erste exotische Eindruck, wovon man so hin und weg ist, das verpufft ganz schnell und ist so eine spätpubertäre Phase und die meisten Leute distanzieren sich auch ganz schnell davon.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass es die Salafisten die Sprache, die Kultur junger Menschen zu bedienen, was scheinbar in vielen Moscheen nicht passiert.
Das ist eigentlich das Dilemma, worüber wir eigentlich reden sollten. Wieso können die muslimischen Verbände, die muslimischen Gemeinschaften, die Moscheen vor Ort nicht das den Jugendlichen anbieten, was sie brauchen? Und wenn ein Jugendlicher in die Moschee geht und sieht, dass der Imam nicht die deutsche Sprache kaum beherrscht und ein bisschen öde ist für die jungen Leute, dann ist es klar, dass die anderen Leute, die etwas raffinierte Auftreten mit einer gewissen Rhetorik, die bei den Jugendlichen ankommt, dass sie ein leichtes Spiel haben. Also wir Muslime müssen uns eigentlich kritisch hinterfragen und sagen, wieso sind wir nicht in der Lage, den jungen Leuten das zu geben, wonach sie suchen. Dann würde sich dieses Thema eigentlich erübrigen.
Der Verfassungsschutz beobachtet ja die Salafisten. Wie sehen Sie das? Auch aus dem, was Sie persönlich erlebt haben im Kontakt an der Uni. Kann man Salafisten tatsächlich mit potenziellen Terroristen gleichsetzen? Gehört das zur Ideologie?
Man muss unterscheiden. Also es gibt nicht die Salafisten. Also es gibt Salafisten, die haben zwar eine sehr prüde Vorstellung, was die Religion angeht. Das können sie auch gut für sich persönlich haben. Das ist ja kein Straftatbestand. Und es gibt sehr viele Salafisten. Die Mehrheit der Salafisten sind eigentlich distanzieren sich von Gewalt und es gibt aber auch salafitische Gruppierungen, die in Richtung Terror tendieren und die auch zu einer Radikalisierung von Jugendlichen geführt haben, die dann später in Afghanistan landen. Diese Beispiele gab es auch in Bonn. Also ich habe wirklich Salafisten erlebt, die Studenten waren und die sich in kürzester Zeit radikalisiert haben und von denen man dann gehört hat, dass sie in Afghanistan gegen die Amerikaner kämpfen. Also diese Phänomene gibt es, das sind aber Einzelfälle. Aber nach meiner Einschätzung, sind die meisten Salafisten eher der Gewalt abgeneigt. Und das kommunizieren sie auch eigentlich ganz offen.
Das heißt, was wollen Sie damit bezwecken, dass Sie zum Beispiel jetzt diese Koranbücher verteilen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die erste, als ich das gelesen habe, fand ich das ein bisschen absurd, weil Korane verteilen, was soll das überhaupt bringen? Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken, aber die Frage, die mir aufkam, ist, wie finanzieren die eigentlich? Sie wollten 25 Millionen am Anfang drucken. Die Druckerei hat natürlich nach dem ganzen Medienberichterstattung bei 300.000 gestoppt. Aber woher kommt das Geld für diese 25 Millionen Exemplare? Und da müssen die deutsche Exportwirtschaft hat die besten Beziehungen zu Saudi-Arabien. Das ist ein sehr lukrativer Absatzmarkt. Da ist man sehr tolerant mit den Saudis. Aber auf der anderen Seite sind es saudi-arabische Institutionen, die in Deutschland, auf dem Balkan ist das auch sehr massiv, junge Muslime versuchen mit ihren Petrodollars ihr wahhabitisch-salafitisches Gedankengut unter dem Volk zu bringen. Und das müsste man mal kritisch hinterfragen und das sollte man verhindern.
Wenn die Salafisten tatsächlich aus Saudi-Arabien mitfinanziert werden. Ist es dort eine große Gruppe oder ist es auch da eine Minderheit innerhalb des sunnitischen Islams?
Das ist die Staatsideologie, weil der Wahhabismus ist in Saudi-Arabien entstanden. Sie werden durch sehr reiche Geschäftsleute, aber auch durch staatliche Institutionen gesponsert. Zum Beispiel werden sehr viele, also für mich zu viele junge Menschen mit Stipendien geködert, die dann in der Islamischen Universität in Medina studieren. Natürlich nur diese salafitische Version des Islam studieren und dann zurück in ihre Länder geschickt werden mit einer gewissen finanziellen Unterstützung, um die Arbeit dann vor Ort weiterzuführen. Und das ist schon in der Tat gefährlich.
Die Salafisten hier in Deutschland aber sind auf jeden Fall eine kleine Splittergruppe, vielleicht vergleichbar im Christentum mit Adventisten oder was es da alles an verschiedenen Gruppierungen gibt. Wie diskutiert denn die islamische Community, also die Mehrheitscommunity darüber, wie man jetzt mit den Salafisten umgehen soll?
Also nach 9/11 gab es zaghafte Versuche von den Verbänden natürlich, sich von diesen ideologischen Muslimen sich zu distanzieren, aber diese Distanzierung ging nicht wirklich in die Tiefe, meiner Meinung nach. Das waren nur so symbolische warme Worte. Aber bei den jungen Muslimen, die nicht unbedingt in den Verbänden jetzt vertreten sind, teilweise ja, teilweise nein, da findet diese Auseinandersetzung viel, viel stärker statt. Und das müssen die Muslime auch viel mehr in die Öffentlichkeit transportieren, damit auch der Öffentlichkeit bewusst wird. Weil wenn man sich die Medienberichterstattung der letzten Tage sich anschaut, würde ich als Otto-Normalverbraucher denken, okay, das ist eine massive Bewegung, die dahinter steckt. Aber im Grunde genommen sprechen wir über eine sehr kleine Gruppe. Und das müssen die Muslime auch, sowohl die Verbände, aber auch die nicht organisierten Muslime, das auch klar der Öffentlichkeit kommunizieren, klar machen.
Dass es eben nur eine sehr, sehr kleine Gruppe ist. Sie haben eben gesagt, Salafismus und Terrorismus, das darf man nicht unbedingt gleichsetzen. Es gibt allerdings aus dieser Gruppierung Dschihadisten, also Leute, die zum Terroristen geworden sind. Was entscheidet sich darüber, ob jemand diesen Weg geht oder eben nicht?
Das läuft meistens im kleinen Rahmen ab. Also so wie ich das beobachtet habe während meiner Studienzeit in Bonn, war es so, dass man durch öffentliche Vorträge in Moscheen oder in anderen Räumlichkeiten erstmal in Kontakt kommt mit diesen Leuten und so kommt man so langsam in diese Zirkel rein, aber die wirkliche Radikalisierung findet dann wirklich in sehr, sehr kleinen Rahmen statt. Meistens face-to-face und man merkt das auch äußerlich. Es gab wirklich sehr junge Leute, die ganz normal waren, wie du und ich. Und aber in kürzester Zeit haben sie auch ihr Aussehen verändert. Sie sahen anders aus, sie haben anders geredet, sie haben anderes Vokabular gehabt. Sie sind, als früher waren sie, strahlten sie vor Freude, waren positiv, sie wurden sehr negativ, haben sehr düster geguckt. Und man hat diese Wandlung auch äußerlich gesehen. Und dies findet halt nicht in den Moscheen statt. Das muss man auch klar machen, weil in den Moscheen haben sie wirklich kaum Raum, wo sie diesen Raum nutzen können, der Gemeinden und um ihre Botschaft aus bei den Jugendlichen
loszuwerden.
Genau, loszuwerden, sondern das findet in einem privaten Rahmen statt.
Aber wer ist das konkret? Sind das dann Studenten, die sich gemeinsam Internetvideos angucken, sich daran, ich sag jetzt mal aufgeilen Anführungsstrichen, das toll finden?
Internet spielt da eine sehr große Rolle. Also wenn man Ibrahim Abu Naji sich anschaut, der Initiator dieser Koranverteilungsaktion, er hat ja zig Predigten auf YouTube und das sind wirkliche Hits. Internet ist da, es ist eigentlich so eine individuelle Radikalisierung. Radikalisierung. Also man sucht sich im Internet den nötigen Stoff, um high zu werden quasi. Ja. Und dann gibt es halt auch diese persönlichen Beziehungen zu einzelnen Leuten. Und sie gucken sich diese Leute an. Sie sehen, ob jemand reif ist dafür oder nicht. Mhm. Sie haben halt einen Blick dafür. Und mit ein paar Psychotricks geht das sehr rasant. Aber das findet halt in diesem privaten Rahmen statt.
Aber gibt es dann Imame oder wer ist dann sind dann diejenigen, die sozusagen diese Radikalisierung fördern?
Imame eben nicht. Also wenn die Imame, also ich habe das selber persönlich in Bonn erlebt, zum Beispiel in einer türkischen Moschee, da haben die Salafisten versucht, auch präsent zu sein. Und der Imam hat es gemerkt und er hat dafür gesorgt, dass diese Leute dort keinen Raum bekommen. Also die Imame in den Moscheen, die dort als Imame angestellt sind, wenn sie sensibilisiert sind dafür, dann versuchen sie ihr Möglichstes zu tun, um die Jugendlichen davor zu schützen, aber ihre Möglichkeiten sind eben beschränkt, wegen dem fehlenden sprachlichen Zugang. Und weil die Jugendlichen dann, die sich radikalisieren, die distanzieren sich auch automatisch von der Moscheegemeinschaft.
Der Autor Eren Güvercin über die Salafisten, eine sehr kleine sunnitische Splittergruppe in Deutschland. Nächste Woche erscheint auch sein Buch Neomuslime im Herder Verlag. Vielen Dank.